läuft. Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Mein Name ist Raoul Semmler. Ich bin seit Januar 22 bei der letzten Generation, bin in der Fundraising AG seit neuestem, habe Trainings viele gemacht, bin in der Widerstandsgruppe in Mannheim-Heidelberg, habe viele verschiedene Proteste gemacht und bin bei der Promi-Vernetzung. Einiges Zeug auf jeden Fall und mache auch schon, ja, seit Anbeginn diesen Podcast und auch schon seit langer Zeit mit Lina. Lina, was machst du denn so?
Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Voll cool, dass du in der Fundraising AG bist, Raoul. Nice, wusste ich gar nicht. Voll gut, nice Sache. Ich bin auch schon lange, lange bei der letzten Generation, habe schon viele Proteste gemacht und bin aber aktuell viel in Media und Außenkommunikation anzutreffen und mache da meine Sachen. Und ja, wir wollen in dieser Folge über viele spannende Themen sprechen. Es ist einfach so viel passiert, also das kann ich auch wirklich aus meiner, also ich mache viel Social-Media-Kanäle betreuen von der letzten Generation und alles drum und dran, natürlich nicht alleine, aber unter anderem. Und es ist echt, diese Woche oder die letzten zwei Wochen waren echt anders als die davor, was so die Intensität und das Pensum anging an Dingen, die passiert sind, an Dingen, die wir nach außen kommunizieren wollten. Und es wird ganz viel in dieser Folge gehen um die Ermittlung oder die Anklage rund um 129, um den Protest an Flughäfen und aber auch als drittes Schwerpunktthema, sage ich jetzt mal, alles rund um EU-Wahl, Wahlkampfwoche. Was machen wir da eigentlich? Wie könnt ihr eigentlich mitmachen? Und so, das sind gerade so, glaube ich, so die Hauptthemen von dieser Folge. Und wir, Raoul, willst du die Frage formulieren, über die wir jetzt sprechen wollen in der Einleitung, in der emotionalen Einleitung, sage ich jetzt mal.
Ja, voll. Ich habe sie gar nicht mehr vor mir, aber ich kriege sie auch aus meinem Gedächtnis, weil wir wollten für euch mal so eine kleine Einschätzung mitgeben. Weil wir das ja auch mitbekommen haben mit dem 129er Paragraphen. Also es geht ja darum, dass gerade 5 Menschen, also auch nur noch eine Teilgruppe der letzten Generation, angeklagt ist, dass sie eine kriminelle Vereinigung gebildet haben, deren Hauptzweck es ist, kriminelle Taten zu verüben. Und deswegen gab es ja auch die Hausdurchsuchungen. Das Ganze ist so ein bisschen damit gestartet, dass wir Ölpipelines abgedreht haben für eine kurze Zeit. Und und dieser 129er Paragraph, ja, vielleicht auch zur Einordnung, ist irgendwie historisch, gibt es schon lange, und der wurde immer wieder verwendet, um gerade Gruppierungen, die halt Kritik haben an der Regierung.
Linke Gruppen.
Oder die sich für die Lebensgrundlagen einsetzen, dass die.
Linke Gruppen, viel. Ja.
Und viele linke Gruppen, genau.
Ja.
Ja, ich wollte es so mit allgemeiner sehen, weil es auch nicht nur linke Gruppen,
ja,
so, sondern generell, wenn da irgendwie Kritik am Start ist. Mhm. Aber klar, genau, es hat in der Vergangenheit vor allem linke Gruppen getroffen. Und ja, und das ist halt, man nennt ihn auch den Spähparagraphen, der in den meisten Fällen kommt es da überhaupt nicht zur Anklage und in seltensten Fällen überhaupt zur Verurteilung. Mhm. So, jetzt ist es aber so, dass die Staatsanwaltschaft Neuruppin und andere Staatsanwaltschaften so ein hohes Konstrukt aufgebaut haben, also mit diesen Hausdurchsuchungen, mit dem Abhören von Telefonaten mit JournalistInnen ja auch. Mhm. Und dass dieses hohe Konstrukt, da können sie jetzt nicht einfach von wegkommen. Sie können das nicht einfach fallen lassen, dann, nachdem sich auch die Leute selbst angezeigt haben, nachdem so viele Stimmen aus der Zivilgesellschaft, und dafür möchten wir uns nochmal bedanken, auch an dieser Stelle stellvertretend für die letzte Generation, einfach, ja, wie stark das war, was für Statements da kamen. Und ja, und deswegen kommt es jetzt zur Anklage. Und das heißt halt richtig krass. Also erstmal können die jetzt noch weiter ermitteln. Die können weiter Hausdurchsuchungen machen. Sie können weiter unsere Telefone abhören, uns beschatten. All so ein Scheiß. Und ich hatte damit, als wir am Erarbeiten der Spendenkampagne waren, auch mit Mirji geredet Miriam Herrmann, die auch mit angeklagt ist, vor 2 Tagen. Und es war einfach krass, was sie mir erzählt hat. Einfach so. Und wir werden nachher noch ein Interview mit ihr hören, aber das hat viel bei mir ausgelöst, dann noch so die Tage danach. Dieses Ding einfach, sie wird damit die nächsten 4 bis 5 Jahre richtig intensiv beschäftigt sein. Also erstmal wahrscheinlich 1, 2 Jahre irgendwie so in erster Instanz gerichtlich, dann in der nächsten Instanz und so. Und das heißt jetzt allein schon in der ersten Instanz irgendwie, dass sie wahrscheinlich 1 bis 2 Tage pro Woche, vielleicht auch mehr, in Gerichtssälen verbringt. Und
Ja.
es ist einfach so crazy, dann irgendwie 2-mal die Woche nach Potsdam zu fahren. Und das hat bei mir echt nochmal so was ausgelöst, weil das halt auch so, die sind stellvertretend. Die sind stellvertretend für das, was gerade falsch läuft in der Bundesrepublik Deutschland und falsch läuft von der Regierung her. Und das ist, und sie sind stellvertretend für alle Leute, die gerade Widerstand leisten. Und das finde ich so krass, einfach irgendwie dem in die Augen zu schauen. Und ich war selbst am Dienstag bei einem Prozess mit dabei und habe nochmal, oh, ich habe nur als Beobachter, als journalistischer Beobachter war ich da, aber selbst das hat schon gereicht, um einfach, oh, immer wieder das zu spüren, dieses falsche Theaterspiel, was da ist. Und dieses Konglomerat, dieses Zusammenspiel von Regierung und Justiz, die quasi sich ja verschwören irgendwie gegen uns. Es ist so schrecklich. Und wir sehen auf der anderen Seite, wie die Bundesregierung Gesetz nach Gesetz bricht und irgendwie Expertenkommission nach Expertenkommission missachtet und unser Geld, das Geld der MitbürgerInnen, einfach so krass irgendwie auch rauspustet, insofern, weil sie jetzt nichts machen und es alles nur teurer wird. Lina,
Raoul.
wie geht's dir damit?
Ja, danke auf jeden Fall schon mal für die Sachen, die du jetzt gerade geteilt hast. Vor allem wollte ich da jetzt noch mal hervorheben, was mich halt auch so krass beschäftigt daran, ist diese verkehrte, verdrehte Welt daran. Also, dass dann halt wirklich die Leute, die jetzt die letzten Jahre alles reingegeben haben, friedlich zu protestieren und friedlich auf ein Unrecht aufmerksam zu machen. Und es braucht ja auch diesen Protest in der Demokratie, damit die funktioniert. Menschen gehen auf die Straße, wenn was schief läuft. Und jetzt werden aber die Leute angeklagt und haben da dieses, ne, 4 Jahre vor Gericht oder was auch immer. Und die Regierungen, die sich nicht an ihre eigenen Gesetze halten, wie du gerade gesagt hast, die weiter in Fossile investieren und so weiter, die kommen irgendwie so weiter mit davon und das ist ja alles egal. Und das, also als ich das gehört habe, war ich auf jeden Fall, also erstmal kurz auch richtig traurig und war so, nein, das kann jetzt nicht sein, weil es sind halt wirklich enge Freunde von mir betroffen, die angeklagt werden und das ist halt einfach, also das brauche ich auch nicht leugnen, so, das macht einem Angst, kurz oder auch länger. Also ich habe schon irgendwie vor so, ich hatte ja auch eine Hausdurchsuchung und so weiter, war zwar nicht da, aber trotzdem irgendwie, man ist irgendwie davon betroffen, von diesen Abhörmaßnahmen und so und das ist auch was, was mir Angst macht, muss ich sagen. So, aber trotzdem, irgendwann schaffe ich dann immer wieder den Bogen. Wir hatten ja auch diese große Versammlung in Berlin, wo ganz viele Leute dann Solidarität gezeigt haben, Amnesty da war, Brot für die Welt da war, ganz viele Gruppen da waren. Und irgendwann versuche ich dann wieder so von außen mal wieder so einen Blick auf die ganze Situation zu bekommen und denke so, okay, nee, wir haben so ein starkes, verbundenes Band zwischen den ganzen Leuten, die bei der letzten Generation aktiv sind, weil man so viel miteinander teilt. Also weil man, keine Ahnung, man teilt nicht nur, dass man irgendwie zusammen auf einer Straßenblockade sitzt und irgendwie eine Gewahrsamszelle mal teilt oder in Gerichtsverfahren zusammensitzt oder in Zoom-Meetings oder so, sondern man teilt halt dieses tiefe Verständnis von, was soll eigentlich anders sein auf der Welt und eigentlich machen wir das alles für die Liebe zum Leben und das ist, dass der Planet in Zukunft und die Menschen auf dem Planeten, diese wunderbaren Lebewesen auf diesem Planeten, dass die noch eine Zukunft haben und ich finde, dass ich habe mich gerade, als ich dann nochmal Bilder angeguckt habe von dieser Kundgebung vor ein paar Tagen, mich so verbunden gefühlt mit den Menschen, die da zusammen auf der Straße waren. Gestern war ich irgendwie plakatieren mit Leuten, die ich auch noch gar nicht kannte und so. Und automatisch hat man diese Verbindung und fühlt sich so nah, weil man einfach für das Gleiche ansteht und das kann einsteht und das kann auch keine Anklage zerreißen oder kaputt machen, weil wir jetzt so stark verbunden sind und auch Raoul, ich fühle mich so stark verbunden zu dir, auch natürlich, weil wir schon viel zusammen irgendwie erlebt haben, viel zusammen auf der Straße waren, die Sache mit dem Pipeline, das haben wir mit den Pipelines, wo wir da Tage zusammen irgendwie nebeneinander in Zellen waren und so. Ich fühle mich so verbunden zu den Leuten, die mit mir auf die Straße gehen und Proteste machen oder was auch immer. Gefühlt jede Emotion, die man teilen kann, habe ich schon gefühlt mit Leuten geteilt so oder erlebt. Und das kann halt auch keine Anklage kaputt machen. Also wir wissen, dass wir das Richtige machen, dass wir friedlich weiter auf die Straße gehen werden. Und da können die mit Anklagen oder was auch immer kommen. Wir tragen das dann zusammen. Und das sind dann eben nicht nur die 5 Leute, die dann angeklagt werden und dann im Gericht sitzen, sondern da werden hunderte Leute im Gericht sitzen, sich das anhören, unterstützen. Und das ist eben eine Anklage gegen die Zivilgesellschaft, wie du das gerade schon gesagt hast, weil es einfach friedlichen Protest unterbindet und das geht nicht. Und das ist mir richtig wichtig, nochmal hervorzuheben. Das geht nicht, aber trotzdem halten wir das zusammen durch, egal was da uns entgegensteht.
Voll. Es ist auch absurd, ne? Also ich meine, wir kommen auf der einen Seite vielleicht ins EU-Parlament und auf der anderen Seite kommen Leute jetzt eventuell mehrere Jahre in Haft.
Ja.
Es ist so absurd.
Mehr Legitimität kann man eigentlich nicht haben, als dass man auf dem EU-Wahlzettel steht, so,
ja.
So in der Demokratie. Und dann auf der anderen Seite kommt dann die Anklage zu einer kriminellen Vereinigung. Naja. Ja, wir haben heute für die Folge gar nicht so viel Zeit, leider Raoul und ich. Deswegen würde ich sagen, wir hüpfen jetzt schon mal weiter in die nächsten Themenbereiche. Und zwar haben wir heute eine Presseschau. Da wird es auch nochmal um 129, aber auch um den Flughafenprotest gehen. Und dann hören wir uns nochmal im Teil, wo wir so ein bisschen besprechen wollen, was ist denn noch so die letzten 2 Wochen passiert. Bis gleich.
Bis gleich.
Hallo, hier ist Christina von der letzten Generation. Ich bin seit gut 1,5 Jahren dabei und hauptsächlich im Westen aktiv, in der Widerstandsgruppe Krefeld-Mönchengladbach und Umgebung. Und bin sozusagen eure Presseschau oder auch News-Stimme. Dieses Mal geht es in unserer News- und Presseschau um unseren Protest am Münchner Flughafen und die Anklage gegen 5 UnterstützerInnen unserer Bewegung wegen angeblicher Bildung einer kriminellen Vereinigung. Am Samstag des Pfingstwochenendes am Münchner Flughafen morgens um 4.45 Uhr, also vor Beginn des Flugverkehrs, setzten sich 6 Protestierende auf das Rollfeld und klebten sich dort zum Teil auch fest. Einer von ihnen war Malte Nirobisch, der den Protest vor Ort damit begründete, dass wir uns gesellschaftlich gesehen den Flugverkehr wegen des Treibhausgasausstoßes nicht mehr leisten könnten. Er forderte, der Flughafen, die Flughäfen müssen stillgelegt werden von der Regierung. Auf den Protest gab es eine zwiegespaltene Reaktion. Aus der Politik kamen durchweg Kritik und auch Repressionsankündigungen. So twitterte Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD, solche kriminellen Aktionen gefährden den Flugverkehr und schaden dem Klimaschutz, weil sie nur Unverständnis und Wut hervorrufen. Gut, dass die Bundespolizei schnell durchgegriffen hat. Die Täter müssen konsequent verfolgt werden, die Schutzmaßnahmen am Flughafen überprüft werden. Sie kündigte anschließend eine Gesetzesänderung an, mit der Haftstrafen für das unberechtigte Eindringen auf ein Flughafengelände möglich werden sollen. Bundesagrarminister Cem Özdemir von den Grünen twitterte, was soll es bringen, Menschen den Urlaubsstaat zu vermiesen? Nehmt uns Politiker in die Pflicht, argumentiert, streitet, aber zerstört bitte nicht das Wichtigste, das wir im Kampf gegen die Klimakrise haben, den breiten Konsens in der Gesellschaft. Klimaprotest zerstört Klimaschutzkonsens. Diese These überprüfte stichprobenartig ein Reporter der Süddeutschen Zeitung am Morgen der Flughafenblockade, durch die der Flughafenbetrieb in München tatsächlich 2 Stunden gestoppt wurde. Er unterhielt sich nach eigenen Angaben mit wartenden Fluggästen am Serviceschalter der Lufthansa und zitiert durchweg positive Reaktionen auf die Blockade. So äußerte ein 38-jähriger Münchner, für den durch den Protest 1 Tag Urlaub wegfiel, »Ich bin nicht sauer auf die Leute. Ich habe großes Verständnis für die Proteste, auch wenn es für die Betroffenen ärgerlich ist. Die Form des Protestes halte er zwar nicht für richtig, so die Süddeutsche Zeitung, aber ich verstehe auch den Frust der Aktivisten«, sagte er. »Sie haben jahrelang normal demonstriert und sind nicht wahrgenommen worden. Dann greifen sie halt jetzt zu drastischeren Mitteln.« Über die Flughafenblockade wurde in Deutschland sowie international ausführlich berichtet. 4 Tage später erhob die Staatsanwaltschaft im brandenburgischen Neuruppin nach eigenen Angaben Anklage gegen 5 UnterstützerInnen der letzten Generation wegen angeblicher Bildung einer kriminellen Vereinigung. Die Mitteilung der Staatsanwaltschaft des Landes Brandenburg dazu liest sich wie folgt. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat gegen 5 Mitglieder der letzten Generation im Zusammenhang mit Angriffen gegen Raffinerieanlagen, den Flughafen Berlin-Brandenburg und das Barberini-Museum in Potsdam im Zeitraum von April 2022 bis Mai 2023 Anklage zur Staatsschutzstrafkammer des Landesgerichts Potsdam wegen des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung nach § 129 Absatz 1 Strafgesetzbuch sowie der Störung öffentlicher Betriebe, Nötigung, Sachbeschädigung und anderer Straftatbestände erhoben. Der Tatvorwurf betrifft die Beschuldigten als Mitglieder einer Teilgruppe der letzten Generation, die sich in Differenzierung zur gesamten Gruppierung der letzten Generation zur Begehung von Straftaten einigen Gewichts bereit erklärt und sich an diesen beteiligt haben. Im Einzelnen wirft die Staatsanwaltschaft Neuruppin den Angeklagten dann vor, Ölpipelines sabotiert zu haben, durch die Ankündigung dieser Aktionen den öffentlichen Frieden gestört zu haben, den Flughafen Berlin-Brandenburg blockiert zu haben und Menschen durch Blockade einer Tanklagerzufahrt genötigt zu haben. Dazu sollen noch Sachbeschädigung an dem Rahmen des Gemäldes Getreideschober von Claude Monet kommen, was in der Summe die Bildung einer kriminellen Vereinigung ausmachen soll. Die Anklageerhebung wurde von vielen PolitikerInnen öffentlich gar nicht und von mehreren kritisch bewertet. So blickt der frühere Bundesinnenminister Gerhard Baum von der FDP laut der Süddeutschen mit großer Sorge auf die Anklage. Baum sagte dies demnach bei der Vorstellung des jährlichen Grundrechtsreports zum Tag des Grundgesetzes. Der Report wird von 10 Bürgerrechtsvereinigungen getragen. Wie die Süddeutsche berichtet, kritisiert der Grundrechtsreport, der auch als alternativer Verfassungsschutzbericht bekannt ist, die Kriminalisierung der letzten Generation, weil die Staatsanwälte eine Ausgrenzung der Aktivisten aus dem demokratischen Meinungskampf bewirken, weil eine derart hoch aufgehängte Strafverfolgung potenzielle Protestierende abschreckt und dies ausgerechnet beim Klimaschutz, einem Thema, bei dem das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg der Bundesregierung gerade wieder Versäumnisse attestiert hat. Für die Spitzenkandidatin der Linken zur Europawahl, Carola Rakete, sitzen ohnehin die Falschen auf der Anklagebank. Sie meint, die wahren kriminellen Vereinigungen sind die von Regierungen und Energiekonzernen, etwa wenn die Bundesregierung in mafiösen Hinterzimmer-Deals mit RWE den Abriss von Lützerath beschließt. Die justizpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Landtag Brandenburg, Marleen Block, fordert eine Reform des Paragraphen 129 StGB. Sie schreibt, Straftaten abzuurteilen ist das eine. Die Proteste mit schwerer Bandenkriminalität, Mafia, Drogenkartellen etc. gleichzusetzen, das andere. Die Gleichsetzung der Aktionen der letzten Generation mit schwerer Bandenkriminalität ist absurd und zeigt deutlich, dass die Staatsanwaltschaft Neuruppin hier nicht, wie es wünschenswert wäre, als politisch neutrale Behörde, sondern als Exekutivorgan der Justizministerin, die diese Kriminalisierung forderte, agiert. Die letzte Generation setzt auf friedlichen zivilen Ungehorsam, um auf die Klimakatastrophe und das Versagen der Bundesregierung aufmerksam zu machen. Dazu gehören umstrittene Aktionen wie Sitzblockaden und andere Aktionen, auch leichtere Straftaten, die anders als etwa die Bauernproteste auch in Brandenburg nie Menschenleben gefährdet oder Unfälle hervorgerufen haben. Während bei den Bauern und den Corona-Protesten viel Nachsicht walten gelassen wurde, teilt man mit der ganzen Macht des Rechtsstaates gegen diejenigen aus, die an das eigene Versagen in der Klimapolitik erinnern und den akuten Handlungsbedarf, den auch das Bundesverfassungsgericht sieht, einfordern. Soweit Marleen Block. Nun entscheidet das Landgericht, ob das Verfahren eröffnet wird.
Herzlich willkommen zurück von der Presseschau. Vieles wurde jetzt schon angesprochen, irgendwie Flughafen, 129er-Verfahren und so weiter. Kurz haben wir auch schon gerade in Einleitung gesprochen über Brüssel, EU und so weiter. Da wollten wir vielleicht noch mal kurz drauf eingehen und dann auch kurz auf ungehorsame Versammlungen, was da eigentlich jetzt gerade noch so ansteht in der nächsten Zeit. Genau, Brüssel. Da hat jetzt natürlich auch schon der erste Protest stattgefunden. In den letzten Wochen war das. Ich habe gerade nicht genau das Datum parat. Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Es war so ein Protest im EU-Parlament von einer Handvoll Leuten, die extra nach Brüssel gefahren sind, da versucht haben, primär auch Social-Media-Videos aufzunehmen. Weil wir merken ja, ne, Social Media ist im Wahlkampf spielt eine große Rolle und wird viel von rechten Parteien, also zum Beispiel der AfD, eingenommen. Und wir wollen versuchen, da so ein bisschen Gegenwicht zu machen und auch versuchen, okay, das macht ja Fridays for Future gerade viel, versuchen, sich diese Plattform quasi zurückzuerkämpfen, in Anführungsstrichen. Und da, genau, waren Leute in Brüssel, haben ganz viel Content produziert und haben aber eben auch einen Protest gemacht, weil wir haben natürlich auch Wahlversprechen, die wir haben. und ein Wahlversprechen, könnt ihr alles auf Social Media nachlesen, sehr, sehr tolle Sharepic-Reihe, ist auch, dass wir den Protest ins Parlament tragen. Also das ist ja basically das, was wir wollen. Also wir wollen Protest ins Parlament tragen, wir wollen nicht, da wie so jede andere Partei einfach mitschwimmen, bisschen was machen oder eigentlich nichts machen, besser gesagt, sondern wir wollen Protest dahin tragen. Wir wollen dort der Feueralarm sein. Und das haben wir jetzt quasi sogar schon, bevor wir ins Parlament gewählt werden, gemacht, indem wir da quasi ja, so einen, die Wahrheit dahin gebracht haben, dann so einen oberkörperfreien Protest quasi, nackte Wahrheit dorthin gebracht haben. Und das fand ich auf jeden Fall, das war auch noch so ein Erlebnis der letzten Wochen, was mich sehr berührt hat, was viel durch die Presse ging. Genau, das fand ich auf jeden Fall ganz stark. Raoul, willst du ein bisschen was zum Thema ungehorsame Versammlung vielleicht erzählen? Da gibt es ja jetzt so einen Peak-Tag auch in wenigen, nächste Woche oder so. Hast du Lust, ein bisschen was dazu zu erzählen?
Ja, also am Peak-Tag, genau, am 1.6. werden verschiedene, ja, werden ungehorsame Versammlungen sein in vielen verschiedenen Städten. Zusammen auch mit dem Netzwerk, war das Ultimate Climate Justice? Oh Gott, ich bin so schlecht vorbereitet. Ich bin jetzt voll ins kalte Wasser geworfen.
Ich weiß es auch nicht, sorry.
Ich weiß, dass eine ungehorsame Versammlung wieder am Flughafen in Stuttgart war. Mhm. Das ist auch so spannend, ne? Also irgendwie München, wo wir ja vielleicht illegal raufgegangen sind, irgendwie voll die riesen Schlagzeilen. Stuttgart irgendwie mit großem kreativen Programm und allem und so weiter. Und das kam fast gar nicht in der Presse vor. Das ist nur so ein kleiner Seitenkommentar. Gibt es halt gerade in vielen Städten ungehorsame Versammlungen. Ich weiß, wir am 1.6. werden auch.
Da kommt wieder der Mannheim.
Was zur Verkehrswende machen. Also da gibt es ja auch Waldstadt Asphalt, macht auch am 1.6. irgendwie in diesem Bündnis viel zur Verkehrswende. Jetzt morgen in Karlsruhe ist was, wo es um die Fossilen geht. Also was auch bei einem Heizwerk, Heizkraftwerk sein wird. Lina, ich bin echt überfordert.
Alles gut. Wir nehmen heute am Freitag auf und wenn du von morgen sprichst, redest du von dem Wochenende, was ihr schon erlebt habt, wenn ihr diese Podcast-Folge hört.
Ja, voll.
Das ist auch das Einzige, was ich dachte, was wir noch zu ungehorsamen Versammlungen sagen könnten, dass die halt regelmäßig stattfinden, überall in Deutschland. Ihr könnt dazukommen, einfach so. Man hat da verschiedene Möglichkeiten, sich auch ohne Repressionen oder Polizeikontakt zu bewegen. Sehr wahrscheinlich in den allermeisten Fällen. Außer in Berlin manchmal, das ist ja immer so eine Sache. Aber genau, ungehorsame Versammlung und da ist eben am 1.6. nächstes Wochenende so einen Peak-Tag und da ist es dann eben in besonders vielen Städten. Und das ist halt quasi für euch die Möglichkeit, euch in der Stadt in eurer Nähe anzuschließen, nicht so weit reisen zu müssen, mal die lokale Gruppe kennenzulernen. Das war das, was wir dazu noch sagen, einschieben wollten.
Lass mich noch eins
ja, mach gern.
Ergänzen. Mach gern. Vielleicht zur ungehorsamen Versammlung. Was ist das? Komisches Wort, UV, ungehorsame Versammlung. Also im Grunde genommen gibt es da unterschiedliche Modelle, ja. Also zum Beispiel gibt es auch eine angemeldete Mahnwache neben einer Straße zum Beispiel und dann gehen Leute auf die Straße und holen sich die Straße. Also es gibt so einen angemeldeten Teil und einen unangemeldeten Teil. So ein bisschen fast wie bei Waldbesetzung manchmal auch. Da gibt es auch so eine Mahnwache und dann gibt es Leute, die Bäume besetzen, ja. Und das ist auch super toll, weil da gibt es sozusagen alle Möglichkeiten für euch, alle Repressionslevel sind dabei, also von irgendwie, ihr helft bei der Mahnwache mit aufzubauen, mit vielleicht zu kochen, Bühne aufbauen, was weiß ich, Flyer zu verteilen vorher, Leute dort anzusprechen, zu integrieren oder ihr haltet vielleicht sogar ein Training dort mit ab oder haltet eine Rede. Oder ihr geht dann zum Beispiel mit auf die Straße oder auf den Ort, der dort blockiert wird. Also der ungehorsame Teil, der widerständige Teil. Mhm. Und da ist quasi super die Möglichkeit für euch, damit hineinzufinden, was für euch möglich ist gerade, was auch vielleicht perspektivisch für euch möglich ist. Und ja, deswegen finde ich diese ungehorsame Versammlung so toll. Und ungehorsame Versammlung ist quasi ein bisschen auch ein Überbegriff, weil die auch in unterschiedlichen Städten unterschiedliche Schwerpunkte haben. Wir haben ja eben schon gesagt, Karlsruhe, Stuttgart, Mannheim jetzt nur vom Südwesten, wo ich nah dran bin. Aber in Berlin gibt es ja auch zum Beispiel dann mit Extinction Rebellion und anderen das stoppt die fossilen Subventionen Bündnis. Und so gibt es in eurer Region, eurer Widerstandsgruppe, eurer Stadt die Möglichkeit, auch da Bündnisse zu schließen und einfach so irgendwie für euch den Protest zu finden, der jetzt gerade sich richtig für euch anfühlt und der wirksam ist.
Voll. Yes. Richtig gut, dass du das noch eingeschoben hast. Vielen Dank, das nochmal ab und zu erklären. Auch vielleicht für die neuen ZuhörerInnen, die hier reinschneiden. Dann lass uns auch übergehen zum Interview, hoffentlich, mit Mirji. Das kurz noch hören und dann haben wir am Ende noch kurz ein paar Sätze zu sagen zum Thema Spendenkampagne. Bis gleich.
Bis gleich. Ja, wie schön, Miriam, dass wir dich hier da haben, heute im Podcast. Magst du vielleicht kurz erzählen, was deine Rolle bei der letzten Generation ist?
Also ich bin schon sehr seit Anfang an dabei und habe da mich drum gekümmert, vor allem das Legal Team aufzubauen, also so die rechtliche Unterstützung. Genau, weil es mir vor allem wichtig war, dass die Menschen halt informiert darüber, was für Konsequenzen ihr Widerstand haben wird oder haben könnte für sie, sich wirklich selbstbestimmt dafür entscheiden. Und auch, dass sie betreut und nicht alleine damit sind im Nachgang. Das ist im Prinzip die Hauptsache, die ich jetzt so in den letzten 2, 3 Jahren gemacht habe, das zu organisieren.
Wenn man so sagen kann, irgendwie keine Ahnung von Leuten, die so damit auch so ein bisschen, ja, eine Nebenrolle, sag ich mal, habe. Also ich meine, du berätst sozusagen viele Leute, die dann in Prozesse mitgehen, ja, Gerichtsprozesse. Bist du jetzt voll in den Fokus auch mitgerutscht mit der Anklage? Wir haben vor 2 Tagen geredet. Ich habe auch am Anfang der Folge so ein bisschen erzählt, wie das bei mir noch mal reingekickt hat. Irgendwie jetzt so 2 Tage danach, dass du mir erzählt hast, ja, irgendwie, das wird dich die nächsten 4 bis 5 Jahre, wird das irgendwie so einen großen Fokus in deinem Leben sein. Du wirst 1 bis 2 Mal pro Woche im Gerichtssaal verbringen. 2 Tage sind jetzt wieder vergangen. Das Ganze ist wahrscheinlich noch mal weiter gesackt. Du hast mit Leuten geredet. Du warst auf der ungehorsamen Versammlung oder auf der angemeldeten Versammlung am Washingtonplatz. Wie ist es? Wie sieht's bei dir gerade aus und in deinem Umfeld?
Ja, also ich habe schon die letzten Tage gemerkt, dass es sich ein bisschen anders anfühlt und dass es mich so unterschwellig die ganze Zeit beschäftigt. Und habe es ein bisschen gemerkt, ich bin ja schon jetzt länger darauf eingestellt gewesen, dass das passiert. Einfach weil wir jetzt schon immer wieder darauf gewartet haben, dass die Staatsanwaltschaft diese Entscheidung trifft. Und es gab immer wieder so irgendwie Prognosen und irgendwelche halbbackenen Versprechen. Und dann entscheiden wir und blablabla. Und es kam immer nichts. Deswegen habe ich das schon sehr lange auf dem Schirm eigentlich. Aber jetzt ist es eben konkret geworden. Jetzt habe ich auf einem Blatt Papier, das wird tatsächlich passieren und das wird diese Rolle in meinem nächsten Jahr spielen. Und ich bin eigentlich gerade dabei, immer mehr mich auch aus dieser Rechtshilfearbeit zurückzuziehen, weil das jetzt einfach eine Riesenstruktur ist, die super gut funktioniert, auch selber. Und ja, habe eben vor, wieder neue Sachen aufzubauen und neu loszustarten und neu irgendwie ja mich zu engagieren und politisch tätig zu werden sozusagen. Und das ist mir jetzt nochmal so richtig gekommen, dass mich das auch krass davon abhalten wird, weil ich dann halt ständig in diesem Gerichtsverfahren sitze und das auch viel emotionale Kapazitäten, glaube ich, jedes Mal kosten wird und ich dann halt über ein Jahr hinweg oder so nie wirklich mal länger in Urlaub fahren kann oder einfach selbstbestimmt jetzt das machen kann, wo ich Lust drauf habe, sondern halt ständig da dann vor Ort sein muss und mich mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Nicht, weil ich das gerade für mich als wirksam oder als das, was ich politisch machen will, irgendwie ausgesucht habe, sondern weil die Staatsanwaltschaft mich halt ausgesucht hat, mich anzuklagen. Und das ist schon, fühlt sich schon ein bisschen kacke an, weil das so, ja, das nimmt mir einfach so einen Raum Selbstbestimmung. Ganz neben den ganzen scheiß Konsequenzen, die das sowieso haben kann. Und ganz daneben, dass es einfach nur komplett krass ist. Und jedes Mal, wenn man in diesem Gerichtssaal sitzt, wird es einem vor Augen führen, wie falsch wir gerade als Gesellschaft mit dieser Krise umgehen und wie falsch wir miteinander umgehen und wie absurd es ist, dass es diese Anklage überhaupt gibt. Ja, ganz abgesehen davon ist es halt auch einfach wie so ein bisschen, ja, gefangen sein. Man muss halt dann da immer hingehen.
Das heißt, so das, was wir oft auch immer wieder sagen, so dass der Gerichtssaal ja auch ein Protestort ist und der Protest dort weitergeht, ist dann wahrscheinlich einfach nicht mehr so der Fall, ne? Wenn du dann so am 30. Prozesstag bist und irgendwie vielleicht auch weniger Presse da ist und vielleicht dann ja auch einfach die Frage so, boah, wozu das Ganze?
Ja, ich glaube, es ist schon auf jeden Fall das, also es ist schon auf jeden Fall der Fall. Also dieser Prozess wird ein unfassbar politischer Prozess. Das ist auch ein Prozess, der einfach irgendwie in die Rechtsgeschichte eingeht, weil es das erste Mal ist, dass eine Bewegung, die friedlichen zivilen Widerstand in der Klimabewegung macht, da so angeklagt wird mit diesem Mittel. Und weil das schon jetzt, ohne das zu hochzugreifen, einfach einen Punkt markiert, wo wir wirklich sozusagen im Rechtsstaat ausloten, wo die Grenzen denn sind von Versammlungsrecht und von quasi autoritärer Staatsrechtsmissbrauch, Nutzung, genau. Und das ist wirklich total spannend. Und da wird es krasse Sachverständige geben, die dazu Sachen sagen. Und das wird ein schwieriger juristischer Prozess auch, der wahrscheinlich durch alle Instanzen gehen wird. Aber ja, wirklich Bock habe ich trotzdem nicht drauf, muss ich ehrlich sagen. Das ist halt dann, ja, es zieht sich halt lang hin, ne?
Ja,
Und es hat halt krasse persönliche Konsequenzen auch potenziell. Also jetzt als RedesführerInnen, wie Henning und ich ja angeklagt werden sollen, haben wir eben mindestens 6 Monate Haft, die uns da drohen. Mindestens. Also es geht gar nicht, dass man eine Geldstrafe oder so kriegt.
Wenn ihr verurteilt werdet und wenn es zum Prozess kommt, was aber ja wahrscheinlich ist jetzt zumindest, dass es zum Prozess kommt. Vielleicht abschließend noch die Frage, so hast du gerade Menschen um dich herum, die dich damit halten und stützen? Wie nimmt es dein Umfeld auf?
Voll, doch, würde ich schon sagen. Also ich finde, einer Mitbewohner Jakob ist ja selbst auch angeklagt und auch mit den anderen Angeklagten jetzt, wir kennen uns ja auch und halten uns da schon, glaube ich, auch gut gegenseitig und natürlich auch andere Menschen von der letzten Generation, die ich einfach gut kenne und die irgendwie einfach, weil sie auch viel Kriminalisierung erfahren, wissen, wie sich das ungefähr anfühlt. Ja, aber auch so aus dem weiteren Umfeld sind einfach Menschen, glaube ich, hauptsächlich schockiert, dass das jetzt wirklich gemacht wurde. Und ja, es wird sich zeigen, wie wir das aufrechterhalten können, auch da solidarisch und gemeinsam reinzugehen und dass es eben nicht untergeht, weil das Krasse ja auch an dem Verfahren ist, dass es uns halt alle betrifft. Das betrifft eben nicht nur uns 5. Die haben uns da jetzt ausgesucht, quasi als symbolisch, aber wir stehen da einfach nur mit unserem Gesicht für Teile der Bewegung und wir stehen für dieses Engagement selbst und für ja den Teil der Gesellschaft, der jetzt versucht, aktiv zu werden. Mhm. Und was mit uns da in diesem Verfahren sozusagen passiert, das betrifft auch alle in der Gesellschaft, die irgendwie aktiv sein wollen. Und deswegen ist es auch so unfassbar wichtig, dass wir das auf dem Schirm haben und dass darüber geredet wird gesellschaftlich, dass wir in unseren Familien darüber reden, mit unserer Verwandtschaft, dass wir Menschen erklären, nur weil da jetzt ein Gericht drüber entscheidet, heißt das nicht unbedingt, dass es gerecht ist, was dazugeht. Und es ist trotzdem unsere Aufgabe als Gesellschaft, uns dazu auszutauschen und eine Meinung dazu zu haben. Ich glaube, das wird eine ganz große Bewegungsaufgabe auch, das sozusagen rauszutragen, diese Nachricht. Weil dadurch, dass jetzt am Gericht stattfindet, viele Menschen sofort so beruhigt sind und denken, ja, okay, dann entscheiden die ja ordentlich darüber. Mhm. Aber auch da kann eben missbräuchlich mit Gesetzen umgegangen werden, wenn es den politischen Kram passt.
Voll, so wie wir das ja auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben. Und die Gesetze werden ja auch von RichterInnen immer so interpretiert, wie es halt gerade Gusto ist, wie es gerade irgendwie politisch gewollt von den Herrschenden gewollt ist. Insofern wird es auch in diesem Fall sicherlich so sein. Danke für dein Schlusswort und wir werden uns bestimmt noch öfter unterhalten in den nächsten Monaten und Jahren. Und bis dahin erstmal dir alles Gute und ein schönes Wochenende.
Danke dir, ciao.
Bis dann, ciao.
Herzlich willkommen zurück. Wir sind am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. 2 kurze Sätze, Anregungen, was man jetzt so machen könnte, nachdem man diese Podcast-Folge gehört hat. Und zwar eine Sache, Spendenkampagne zum 129er-Verfahren. Jetzt offiziell angeklagt, unsere Demokratie ist in Gefahr. Das ist dieses Fundraising, was aufgesetzt wurde. Raoul, du warst ja anscheinend ja auch beteiligt. Wurden jetzt zumindest zu diesem Zeitpunkt an diesem Freitag schon die 13.000 Euro geknackt von 50.000 Euro, die wir fundraisen wollen. Schaut da vorbei, teilt das vielleicht einfach, wenn ihr irgendwie Social-Media-Kanäle habt, unterstützt das. Damit können wir dann eben den Widerstand, die Öffentlichkeitsarbeit, alles Mögliche machen, was wir eben machen. Dazu braucht es Geld. Die zweite Sache, die ich noch erwähnen wollte, ist, weil ich dem kurz Raum geben wollte, hier in der Podcast-Folge auch dem Hungerstreik, der nach wie vor stattfindet in Berlin. Wenn ihr in Berlin seid, im Invalidenpark ist dann ein Camp zu, wo die Hungerstreikenden sich eben aufhalten, wo die dem Ganzen ein bisschen mehr Öffentlichkeit geben wollen. Es befinden sich gerade eben 4 Menschen im unbefristeten Hungerstreik. Das sind Wolli, Richie, Adrian und Titus. Verschiedene Tage an unterschiedlichen Zeitpunkten haben die angefangen. Wolli ist jetzt gerade hier bei, wenn ich die Podcast-Folge aufnehme, bei knapp 80 Tagen schon und wird jetzt auch die Kohlenhydrate weglassen, den Hungerstreik weiter quasi eskalieren. Und es braucht da Ehrlichkeit vom Bundeskanzler, das ist die Forderung. Und das wollte ich einfach am Ende nochmal kurz gesagt haben, so guckt, was ihr machen könnt, ob ihr das vielleicht unterstützen könnt über euer Social Media, ob ihr die Webseite vielleicht mal durchlesen könnt, ob ihr im Camp vorbeischauen könnt. Die brauchen immer Unterstützung bei Nachtwachen, bei allem Möglichen. Lasst uns dem Ganzen gemeinsam Aufmerksamkeit geben, weil genauso wie wir gerade am Anfang über Verbundenheit im 129er-Verfahren gesprochen haben, fühlen wir uns oder ich mich, Raoul, du glaube ich auch, sehr verbunden mit den Leuten, die das da gerade machen, weil wir halt viel mit denen schon Proteste gemacht haben, friedlichen Widerstand über unterschiedliche Wege gerade, aber trotzdem gemeinsam machen, für das gleiche kämpfen, für Ehrlichkeit in der Klimakatastrophe, in dieser Debatte. Und das vielleicht nochmal kurz am Ende dieser Folge. Und dann, wenn du nichts mehr hast, Raoul.
Ja, ich wollte nur noch, mini ergänzen, weil Hungerstreik ist immer ein schwieriges Thema, ne?
Ja.
Das hat auch zu Toten geführt, so auch in der Vergangenheit, schon bei den Suffragetten war das so. Und es ist einfach auch ein schwieriges Thema, so. Das kann man taktisch und auch gesundheitlich und emotional unterschiedlich sehen. Wenn ihr da Probleme habt, sprecht mit eurer Widerstandsgruppe, sprecht mit EMPSI, also dem emotional-psychologischen Dienst, also über das RATS, RATS e.V. und sprecht drüber, das macht es sicherlich leichter, die Sachen für euch selbst zu verarbeiten und da irgendwie für euch selbst irgendwie vielleicht auch einen Weg zu finden, emotional damit klarzukommen.
Im Infokanal sind Sharing Circles. Den Infokanal kann man ja auch über die Webseite einsehen, wenn ihr da noch nicht drin seid. Genau, da werden Sharing Circles von EMPSI, wie du gerade gesagt hast, spezifisch zu einem Thema angeboten. Schaut dann einfach mal rein.
Genau, ein Sharing Circle ist einfach, da könnt ihr eure Gefühle teilen, ohne dass das irgendwie kommentiert wird, sondern einfach, dass euch Leute achtsam und anteilnehmend zuhören. Genau.
Dankeschön. Okay, dann
danke dir.
Sind wir am Ende dieser Folge. Das war ja mal, das war emotional, aber es war schön, sich mal wieder über Themen mit dir auszutauschen, Raoul.
Das kann ich nur so zurückgeben und ich hoffe, dass ihr da draußen durch die nächsten Wochen gut kommt und wir hören uns ganz bald wieder.
Bis ganz bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.